Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Wir wollen miteinander vom Loblied singen. Nun lob mein Seel den Herrn, 188, die ersten drei Verse. Herr, unser Gott, in diesen Tagen sehen wir wieder viel vom Elend des Menschen. In diesem schrecklichen Kriegen und Zerstören, in diesem Leiden und Sterben. Und wir wollen dich heute Morgen bitten, du unser Gott und unser Herr, lass deine Hand nicht los und zieh deine Geduld und deine Gnade nicht von uns ab. Wir wissen, dass das alles deine Bewahrung ist, dass du bis heute Frieden erhalten hast bei uns, dass du unser Leben erhalten hast. Und wir haben das nicht verdient. Und wir haben das oft nicht als ein Geschenk von dir angesehen und geachtet. Herr, mach uns jetzt deine große Gottesgnade, von der wir eben gesungen haben, wieder ganz neu groß, dass wir das begreifen, welch ein Wunder das ist über unserer Welt und über unserem Leben. Gib du, dass das noch einmal neu erkannt wird von vielen Menschen an diesem Tage und dass du noch eine neue Geschichte machen willst mit dieser Welt und mit uns. Herr, gib doch, dass wir uns rufen lassen, dass wir nicht taub sind für dein Reden mit uns. Öffne uns die Ohren, dass wir es verstehen und dass wir dann auch Täter deines Wortes werden. Herr, so können wir dich jetzt nur bitten, rede du mit uns und mach uns zu Menschen, die dir gehorsam sind, dass Wirkungen von diesem Gottesdienst ausgehen. Und so dürfen wir dir jetzt auch in der Stille all das sagen, was uns bewegt und umtreibt. Auch die Schuld, die uns anhängt. Herr, höre das, was jeder für sich jetzt in der Stille dir zu sagen hat. Du, Herr, bist nahe bei denen, die zerbrochenes Herzen sind. Wir danken dir, dass du uns so nahe kommst. Amen. Paulus nimmt im Neuen Testament ja Bezug auf den Abraham, von dem wir jetzt schon so eine ganze Zeitlang unsere Sonntagspredigten hören. Und Paulus sieht in Abraham das Vorbild dieses Glaubens der Jünger Jesu. Das ist ja sicher nur bei Leuten verbreitet, die in ihrer Bibel nicht zu Hause sind, als ob Altes und Neues Testament etwas Verschiedenes seien. Die reden beide von Jesus Christus. Und da heißt es von Abraham, er hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war, auf dass er würde ein Vater vieler Völker, wie denn zu ihm gesagt ist, so soll dein Geschlecht sein. Er ward nicht schwach im Glauben, er sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, noch den erstorbenen Leib der Sarah, denn er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern ward stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist aber geschrieben, nicht allein um seinetwillen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unseretwillen, welchen es soll zugerechnet werden, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und zu unserer Rechtfertigung auferweckt. Nun singen wir vom Lied Warum sollte ich mich denn grämen? 297, den ersten Vers und dann die Verse 6, 7 und 8. Wir kommen heute an 1. Mose 21, Vers 1 bis 7. Der Lautsprecher ist heute nicht an, dann muss ich lauter reden. Dann machen Sie sich bemerkbar, dann fällt man vielleicht ins Leise zurück. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sarah gebar, und beschnitt ihn am achten Tag, wie ihm Gott geboten hatte. 100 Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet. Denn wer es hören wird, der wird über mich lachen. Und sie sprach, wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stille? Und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Herr, lehre uns das Staunen über deinen Wundern. Amen. Auch in Ihrem Briefkasten werden sich immer wieder so kostenlose Zeitschriften finden, ob sie von der Bäckerinnung kommen oder von der TWS oder von wem das da in den Briefkasten geworfen wird. Ich finde das immer so nett, weil da hinten immer so lustige Witze drin kommen. Und das ist mir immer das Schönste von allem, wenn man mal wieder was zum Lachen hat. Unser Leben ist weithin so freudlos und so traurig. Und wenn man dann einen Grund hat zum Lachen, das macht Spaß. Wenn einer zu uns sagt, du hast nichts zu lachen, dann wird's ernst. Ich las nochmal extra im ABC des Lachens von Sigismund von Radetzky nach, dass er sagt, wer nicht mehr lachen kann, ist gleich einem Tier. Nur Tiere können nicht lachen. Das ist ein Vorrecht vom Menschen, dass man lachen kann. Und hier geht's heute ums Lachen. Die Sarah sagt, ich muss lachen in der großen Freude über Gottes Wunder, was er an mir getan hat. Und sie gibt ihrem Sohn diesen Namen Isaak, das auf Deutsch heißt, er wird lachen. Er kann lachen. Er hat Grund dazu. Nun weiß ich nicht, ob Sie Grund zum Lachen haben. Sie werden vielleicht sagen, ich habe Grund zum Heulen. Ich habe Grund zum Klagen. Und tatsächlich wachsen uns eine ganze Menge Probleme über den Kopf hinaus. Und dann haben Sie es noch gar nicht gemerkt, dass das Lachen gerade erst anfängt, wenn Sie im Glauben die Not ihres Lebens und die Probleme bewältigen können. Darum geht's. Was hat so eine Sarah erst für Probleme gehabt? Sie hat in ihrem Leben nie so herzerfüllt und so fröhlich lachen können, wie in dem Augenblick, als sie diese großen Anfechtungen, die Zweifel, die Ängste ihres Lebens durchlitten hat. Und dann kam das Lachen. Bei Christen geht das Lachen noch viel tiefer als nur in so einer Schmunzelecke einer Zeitschrift, die man aufblättert. Wenn da prophezeit wird von unserem Leben, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachen sein. Dann wird unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann werden wir sagen können, der Herr hat Großes an uns getan. Deshalb hat doch Isaak Grund zum Lachen. Er weiß um den lebendigen Gott. Und wenn uns in der kommenden Woche Leute fragen und sagen, wie geht's, dann können wir denen nur sagen, uns geht's besser als sie ahnen. Und wenn die dann sich wundern und sagen, ja, aber was ist bloß mit ihren Schmerzen und was ist bloß mit ihrer Krankheit und was ist bloß mit ihren Sorgen, dann sagen wir ihnen auf den Kopf zu, wir haben einen lebendigen Herrn. Wir haben Grund zum Lachen. Und das deckt alles andere zu. Aber jetzt möchte ich doch noch mit Ihnen diesen Weg noch mitgehen, wie man dieses Lachen lernt. Ich habe heute nur zwei Teile. Damit Sie nicht meinen, das sei eine Manie und es müssen immer drei sein. Sie lernen dieses Lachen nur, indem Sie zuerst einmal mit Ihrem eigenen überheblichen Lächeln fertig werden. Und zweitens, indem Sie mit dem spöttischen Lachen der Unverständigen fertig werden. Das sind die zwei Dinge, mit denen Sie fertig werden. Zuerst müssen wir also, bevor wir dieses tiefe Lachen der Glaubenden lernen, mit dem spöttischen Lächeln von uns selbst fertig werden. Die Sarah hat ja selbst lachen müssen. Und sogar der große glaubende Abraham hat gelacht. Abraham fiel auf sein Angesicht, als Gott ihm diese Versprechungen gibt. Und lacht über Gottes heiliges Wort. Und nun sagen Sie bitte nicht, ach, der Abraham, der hat nicht mal glauben können. Sie machen es ja noch viel frecher. Das ist ja meine Not, dass wir Gottes Wort gar nicht ernst nehmen. Dass wir es überhaupt nicht anhören. Abraham hat wenigstens es insoweit noch ernst genommen, dass er es gehört hat. Aber fassen können hat er doch diese Zusagen Gottes überhaupt nicht mehr. Das, was Gott in der Bibel sagt, das geht viel weiter, als sie je gehofft haben, als ihre kühnsten Träume es je sich ausmalen konnten. Das geht ja noch viel höher hinauf, als was sie je sich erbeten haben, was Gott als sein Programm feststellt und sagt, das will ich tun. Und wenn Sie ernsthaft in der Bibel lesen und begreifen, das ist eine Zusage, die Gott Ihnen macht, und Sie setzen nun Ihren Namen ein und sagen, das will Gott in meinem Leben noch bewerkstelligen, dann können Sie nicht anders als laut hinauslachen und sagen, wer es glaubt, wird selig. Das ist ja unbegreiflich. Und Sie lächeln. Das war ja beim Abraham eine Wunde. Vielleicht hätte er es in jungen Jahren noch akzeptiert, dass er einen Sohn bekommen wird. Aber als er dann schließlich alt war, da war das ja so irrsinnig, so verrückt, was das Wort Gottes ihm dazu sagt. Er hat sicher nicht daran gezweifelt, dass sich das in einem sinnbildlichen Sinn, so sagen wir dann gern bei der Bibel, dass sich das vielleicht irgendwie in einer gleichnishaften Weise erfüllt. Aber dass das buchstäblich so kommen wird, das ist doch völlig unmöglich. Ich kenne doch meine Grenzen, sagte Abraham. Und wir wären ja als glaubende Menschen unnüchtern, wenn wir nicht die Grenzen unseres Lebens kennen würden. Da sagen wir, was soll denn ich noch tun können für Gott? Ich weiß doch, wie ich versage. Ich weiß doch, wie immer in meinem Leben noch das Böse mächtig ist. Ich kenne doch meine Freunde, die unter mir seufzen müssen. Es ist doch alles viel kleiner, als was Gott in der Bibel als sein Programm ausgegeben hat. Und dann lächeln wir. Das ist eine Art, wie man mit den Verheißungen Gottes umgehen kann. Entweder können Sie diese Verheißungen Gottes in der Bibel einfach wegschieben und sagen, sie gelten mir nimmer. Sie können sie leugnen und Sie können spöttisch lächeln, überheblich lächeln und sagen, ach ja, das wäre ein schönes Märchen, aber wahr, wirklich ist es doch nicht. Ich habe gerade noch gedacht, wie wir dieses Lied gesungen haben, vom Glauben des Paul Gerhardt. Lass sie lachen, lass sie spotten. Haben Sie so einen Glauben überhaupt? Wissen Sie noch um diesen Glauben? Wir sind ja heute so anspruchslos geworden als Christen und passen den Glauben an unseren heutigen Relativismus an, der heute so verbreitet ist, wo man nichts mehr ernst nehmen kann, wo jeder eben glaubt, was ihm eben in den Sinn kommt. Und dass es da noch einen Standpunkt gibt, wo man als Mensch stehen kann und einen viel tieferen und größeren Grund hat als das, was man beweisen kann, als das, was die Wissenschaft darlegt. Das ist ja so ein Irrglaube in unseren Tagen, als ob man nur noch ernst nehmen könne, was bewiesen ist, was man nachrechnen kann. Wissen Sie, nachrechnen können Sie nur die vergänglichen Dinge dieser Welt. Nachrechnen können Sie und messen, das ist der Grundbegriff der Definition der Wissenschaft. Wer einmal auf der Universität war, weiß das. Das ist wissenschaftliches Denken, dass man nur das messen kann, was zur Begrenzung unseres Lebens gehört. Und dabei kann kein Wissenschaftler so kühn sein zu sagen, nur das Messbare ist wirklich. Und da stehen wir da und können das andere gar nicht mehr fassen, als Menschen, die nicht mehr hinausschauen können in die Welt. Und Sarah lacht mit ihrem Abraham. Das ist das überhebliche Lachen und Lächeln in unserem eigenen Leben. Man kann sich in seinen Glauben hineinkämpfen. Heute gibt es so viele Leute, die sagen, ich möchte trotzdem im Glauben dranbleiben. Das ist ja in unserer modernen Zeit richtig schwierig, dass man fest bleibt im Glauben. Und doch möchte ich Ihnen sagen, das wäre mir zu wenig, wenn Sie einfach sich im Glauben nur verzwingen und aus Sturheit festbleiben und sagen, und ich bleibe trotzdem bei meinem Gott und ich bleibe trotzdem bei dem Wort der Bibel. Gott ist viel größer. Sie wissen doch, wie er Ihren Glauben festmacht. Wie macht denn Gott das? Sie brauchen gar nicht zu sagen, Gott gibt mir mehr Glaubenskraft, die gibt er Ihnen nicht. Das ist doch nicht eine Sache Ihres Gefühls, sondern Gott gibt Glauben, indem er immer wieder seine Verheißungen hinausruft. Und ich darf Ihnen hier im Gottesdienst diese göttlichen Verheißungen immer wieder neu zusprechen. Und wenn Sie zu Hause Ihre stille Zeit machen, dann dürfen Sie in diesem Wort der Bibel diese großen Ankündigungen Gottes noch einmal lesen und sagen, das will er machen, wirklich gilt das. Ich will euch ein neues Herz geben. Sie brauchen nicht der kleine, kümmerliche, komische Mensch zu bleiben. Gott will ihr Leben, ihren Charakter verändern. Ihr Leben braucht nicht immer ein Ärgernis für andere Menschen werden. Gott will sie verwandeln. Ich will bei euch sein. Wenn Sie all die großen Verheißungen Gottes lesen und mit Ihrem Leben zusammenbringen, dann wächst Glaube. Der Glaube ruht nicht auf Gefühlen, sondern der Glaube ruht wie bei Sarah und Abraham darin, dass ich Gott Recht gebe. Wer hat den Mut von euch, dass er Gott sagen kann, Gott, ich traue dir nicht. Das ist der Unglaube. Gott, ich glaube dir nicht. Gott, ich kann das nicht fassen. Wer hat den Mut, Gott ins Angesicht zu lächeln? Es ist ja heute eine Form der freisinnigen Theologie geworden, die unsere Kirche erschüttert, dass man aus diesem Lächeln über die Verheißungen Gottes ein System gemacht hat. Und ich kann Ihnen sagen, dass mir das so wehtut, weil ich selber die Versuchung in meinem eigenen Leben so stark spüre, über Gottes große Verheißungen zu lächeln. Und wer spürt das eigentlich nicht? Wem kommt denn diese neue Form von Theologie nicht so nahe, dass er sagt, um ein Haar, ich könnte ihr auch Recht geben? Dass man das ganze Wort Gottes danach seziert, ob es unseren Maßstäben entspricht, ob es in unser Denken einzuordnen ist. Und ich habe mir ausgemalt, was wohl aus der Sarah geworden wäre, wenn die ein paar Freunde um sich gehabt hätte, die in dieser Stunde, wo sie selbst lächeln muss über diese Zusagen Gottes, wenn die Freunde ihr gesagt hätten, ach Sarah, weißt du, das ist eine alte Legendenform, was du da als Wort Gottes vernimmst. Du musst nur den Gehalt suchen, aber so buchstäblich darfst du es nicht nehmen. Die Welt ist, wie sie ist. Und Gott ändert die Welt auch nicht. Die läuft nach ihren eigenen Gesetzen. Und für die Sarah war das eine Existenzfrage. Ist das wahr? Gibt es das eine, dass Gott lebt? Dieser Gott, der völlig anders ist als die Gesetze dieser Welt. Der mein Leben eben ganz anders prägen kann. Und der ganz anders als mein Denken eingreifen kann. Ist das wahr? Das ist doch die Frage, um die der Streit in der heutigen Theologie geht. Nagel doch einen nicht fest auf irgendwelche Randpunkte der Bibel. Es geht doch um die Frage, ob man Gottes Verheißungen gegenüber lächeln kann oder ob es nur noch den Glauben gibt, der sich von Gott beschämen lässt. Und die Sarah, die hat solche Leute nicht gehabt. Oh, diese glückliche Frau. Und ich habe Sorge um so viele junge Menschen, die unter dem Einfluss von so vielen stehen, die ihnen diesen Glauben ausreden wollen, diesen einfachen Glauben, der Gott traut. Und dann bestätigen sie ihr die Boten, du wirst es sehen. Gottes Wort bleibt wahr und es erfüllt, was es verheißen hat. Und so wie es Jesus uns noch einmal bestätigt hat über diesen großen Verheißungen, auch des Alten Testaments, dass er uns durchtragen wird bis ins Alter. Warum macht er denn so ein griesgrämiges Gesicht? Ihr werdet es doch erfahren, dass er lebt. Warum legt ihr euer Lächeln nicht ab? Warum sind euch die Verheißungen Gottes so gleichgültig? Wenn ihr auf Gott schaut und ihm traut, dann wird es euch gehen wie der Sarah. Dann habt ihr Grund zum Lachen. Zu diesem großen Lachen. Gott lebt. Und es ist wahr, was er verspricht. Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht. Im Tod und auch im Leben. Lass Menschen reden. Und sie werden zunichte werden mit dem, was sie reden, weil Gottes Wort wahr bleibt. Wir haben das vorher in der Schriftlesung von Abraham gehört, wenn Sie das noch einmal hören. Und Abraham hat das in Auseinandersetzung schon mit seinen Christen gesagt, die Glauben als ein frommes Gefühl verstanden haben. Darum geht es doch nicht, dass wir hier religiösen Kult machen im Gottesdienst, sondern dass Menschen, dass ihr merkt, wie es dort bei Abraham heißt, er hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war. Er ward nicht schwach im Glauben. Er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern ward stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Es wird so bleiben durch den Wandel der Jahrhunderte hindurch, dass die Gemeinde Jesu dort bleibt, wo Menschen an den Verheißungen Gottes in Christus bestätigt in der Bibel festbleiben. Und dies festhalten über alles Zweifeln hinweg und sagen, du lebst, Herr, dir traue ich. Und sie werden erfahren und beschenkt werden, dass über einen Augenblick sie schon die sind, die schauen und erfahren, wie Gott seine Verheißungen erfüllt. Das war der erste Punkt. Sie lernen dieses Lachen des Glaubens erst, wenn sie ihr überhebliches Lächeln überwinden. Und das zweite noch, indem sie den Spott der Unverständigen überwinden. Ich hoffe, dass Sie trotz unserer kleinen Lautsprechernot mich verstehen können. Man muss den Spott der Unverständigen überwinden. Noch ein zweiter Punkt. Die Sarah sagt, also der Isaac heißt ja, er wird lachen, das ist noch eine Erinnerung an ihr eigenes Lächeln, an ihren eigenen Spott und sagt, das ist mit der Geburt dieses Kindes einfach mit verbunden. Aber das andere gehört auch noch damit dazu, dass die anderen Leute über mich lachen. Warum lachen die denn über die Sarah? Ah, nun, das ist ja ein witziges Bild, wenn die Oma ihren Kinderwagen durch die Welt schiebt. Und da muss man einfach lachen. Und die Gläubigen machen immer auf ihre Umwelt so einen lustigen Eindruck. Denn in deren Leben kommen Dinge vor, die in dem Leben anderer Menschen einfach undenkbar sind. Gott liebt Humor und Gott kann seine Wunder auch humorvoll setzen. Und deshalb sagt die Sarah, die anderen werden spotten und lachen. Und die werden sogar noch spotten, weil die Sarah in Anspruch nimmt, dass ausgerechnet ihr Baby der Angelpunkt der Weltgeschichte sei. Sind doch schon viele Babys geboren worden und heute leben 3,8 Milliarden Menschen auf der Welt und so eine Sarah behauptet, mein Kind, das ist der Angelpunkt der Weltgeschichte und ein Segensträger. Kein Wunder, dass man da lachen und spotten muss. Sarah, was hast denn du schon Besonderes? Aber das ist Gottes Art, dass er seine großen Dinge, die er tut, ganz verborgen und unscheinbar in das Leben schwacher Menschen hineinlegt. Der Isaac ist ja kein Wunderkind, der gleichsam vom Himmel heruntergeworfen wird, sondern der wird ganz natürlich geboren. Und Sarah und Abraham werden mit einbezogen ins Wunderhandeln Gottes. Achten Sie mal drauf, wie Gott seine Wunder tut. Das ist immer seine Art, dass er das Natürliche mit hereinnimmt und heiligt. Gott ist nicht ein Gott, der das Außergewöhnliche immer nur schätzt. Und so nimmt er solch einen schwachen Menschen wie den Abraham und die Sarah
und benutzt ihren Leib dazu, dass seine große Verheißung bestätigt wird. Und das müssen Sie jetzt begreifen, dass Gott seine Verheißung durch uns hindurch erfüllen will. Wir sind ja alle so komische, kleine Leute. Wer denkt denn schon groß von sich? Und Gott möchte das wahr machen. Die ganze Erwählung Israels als eines Volkes, das nicht an der vordersten Stelle der Kultur der damaligen Zeit stand, war doch schon ein Hinweis darauf, dass Gott das so verborgen tut, wie er seine große Weltgeschichte nicht in Rom beginnen ließ, sondern nachher in Bethlehem, wo Jesus geboren wurde. So ist das ein Hinweis darauf, dass Gott seine großen Taten dadurch setzt, dass er sie heute Morgen erwählt und sagt, ich gehe mit euch in diese neue Woche hinein und ich möchte durch euch Wunder vollbringen, indem euer natürliches Leben, das, was ihr im Beruf arbeitet, was ihr redet, gebraucht wird zur Verherrlichung Gottes. Das ist eine große, ja eine kühne Art Gottes, mit sterblichen Menschen umzugehen. Und man versteht, dass da andere Menschen lächeln und sagen, ihr Christen, ihr habt eine tolle Einbildung. Was leistet ihr eigentlich schon für die Welt? Und wir sagen, ihr könnt spotten und ihr könnt lachen. Unser Leben wird Frucht tragen. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie diesen Glauben festhalten und dass Sie treu bleiben in dem Dienst, in den Sie Gott gestellt hat. Dass Sie sich nicht irre machen lassen von ein paar großen Schreiern, die sagen, als werde Weltpolitik mit der Klappe gemacht. Sie müssen wissen, das bewährt sich im täglichen Leben, in der Treue, in der kleinen Gehorsam, dort, wo man nach Gott fragt und wo man die Dienste tut, die so klein und unscheinbar sind und die Gott uns doch aufträgt. Und dort werden die großen Wunder Gottes heute gemacht, wo eine Sarah ihr Kind erzieht. Liebe Mütter, das bleibt kein geringes Stück. Und wo einer mit seinem Mitmenschen redet, wo nicht große Plakate hinausgehängt werden vom Mitmenschen, sondern wo einer das lebt, was Gott ihm verheißen hat, dass er noch einmal Heil schaffen darf in seiner kleinen Welt, in der er lebt. Und so sieht das plötzlich aus, dass da Menschen leben, die diesen Ruf Gottes vernehmen. Isaac hat zeitlebens nichts von seinem großen Leben gemerkt. Er blieb ein Durchschnittsmensch, äußerlich gesehen. Aber von Gott her lief da eine Segensgeschichte durch. Wenn nur euer Leben gebraucht werden kann, dass durch euch Gott an anderen Menschen handeln kann, das ist das Große. Gott sucht solche Landeplätze in der Welt, wo er durch Menschen handeln kann, wo er durch Menschen wirken kann. Sarah hat die anderen lachen lassen und sagte, wer mich sieht, wird über mich lachen. Wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stille und doch habe ich ihm Kinder geboren. Wer hätte das wohl gedacht von einer alten Frau, die im Lehnstuhl sitzt, wo so mancher Konfirmand gelächelt hat, immer die Alten, dass die Frau von Gott noch einmal gebraucht wird in ihrem Leben, Großes zu vollbringen. Wer hätte das gedacht? Ihr ahnt gar nicht, wo Gott euch noch einmal braucht in dieser Welt. Es sieht so verborgen und so alltäglich aus. Und Gott will Heil schaffen heute. Gott will durch euch andere Menschen erquicken, andere aufrichten, Freude schenken, Liebe stiften. Das will er. Und das geschieht dort, wo sich Menschen gebrauchen lassen, wie diese Sarah und wie später eine Maria. Ich bin des Herrn, mag mir geschehe, wie du gesagt hast. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Schaffens. Immer wo Gott sein Schöpfungshandeln noch einmal einsetzen lässt, wie am ersten Schöpfungstag, so schafft Gott Großes aus ganz geringen Materialien. Ich denke nicht mehr klein von meinem Leben. Ich denke nicht klein von unserer Gemeindearbeit. Ich denke nicht gering von unserer Jugendarbeit. Ich denke nicht gering von unserer alten Arbeit, weil ich weiß, wir wollen sie im Namen Gottes anfangen und sie wird Frucht tragen. In seinem Namen tun wir sie.
Und das ist Glauben, der sich festhält an den Verheißungen Gottes. Ich bin schwach und du bist stark. Herr, lass mich etwas tun durch deine Verheißungen hindurch. Wir schauen auf das letzte Geheimnis Gottes, wo er selbst das Größte geschaffen hat, wo dieser starke Jesus Christus stirbt am Kreuz und wo alles auf den Kopf gestellt ist, wo alles so verloren und ohnmächtig aussieht, wo wir sagen, Herr Jesus, jetzt kannst du es mit mir genauso machen, auch wenn mein äußeres Leben sterben muss, so wie dein Kreuzessterben in den Tod hineinging. Wir wissen, dass du aus dem Tode Neues schaffen kannst und dass selbst wenn ich untergehe, du mein Leben nicht untergehen lässt, sondern es kann Saatkorn sein bei vielen Menschen. Herr, ich halte mich an deine großen Zusagen und das ist das Größte meines Lebens, dass du lebst, dass du Neues schaffst und dass dieses Grundgesetz deines Sterbens und Auferstehens wirklich wahr ist und dass ich mich drauf verlassen kann. Wie machen Sie es jetzt? Gehen Sie hin in der kommenden Woche oder lächeln Sie? Oder lachen Sie dieses tiefe Lachen der Glaubenden, dieses tiefe Lachen der Geborgenen. Mein Leben ist Gott wert. Ich kann etwas ausrichten. Ich bin ihm teuer geworden. Er hat meine Schulden weggenommen. Er hat meine Sünden ausgelöscht. Ich darf sie täglich ihm bringen. Aber er hat mich angenommen und ich gehöre ihm, weil er Sünder annimmt und ich gehöre dazu. Und wenn Sie lächeln, glauben Sie es wirklich nicht? Dass er sie meint, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Amen. Und dann singen wir, ist Gott für mich so trete, diese beiden letzten Verse, doch Zusage und des Glaubens, Vers 12 und Vers 13, 250, 12 und 13. Beten, Herr Jesus Christus, wir sind solche törichten Leute, die immer nur das sehen, was man mit den Augen fassen kann. Und dann wollen wir immer nur das annehmen, was man messen kann, was man in die Hand nehmen kann. Herr, und du hast dich in unserem Leben schon so oft bezeugt als der Herr. Und immer wieder lässt du uns deine großen Zusagen und Versprechungen sagen. Herr, vergib uns unser Zweifeln, unser überhebliches Lächeln, unsere Gleichgültigkeit. Herr, vergib uns das, wo wir oft an deinem Wort vorübergehen, wo uns doch allein dein Wort auch unsere Welt heute erklärbar machen kann, wo uns allein dein Wort das Verständnis zu unserem eigenen Leben, zu unserer eigenen Seele und dessen, was wir sind, aufschließen kann. Herr, sag uns dein Wort so, dass wir das verstehen, mit all den weiten Bezügen, wie das hineinspricht in unser eigenes Leben, dass wir dir glauben. Herr, nimm du die Sünde des Unglaubens bei uns weg, dass wir dir ganz neu trauen und dir nachfolgen können. Und wir wollen deinem Wort gehorsam werden und deine Wunder erfahren, auch in der kommenden Woche, und all deine großen Zusagen über unser Leben schreiben und wissen, dass du es wahr machen wirst, dass wir wie die Träumenden sind, wenn wir es mit unseren Augen sehen können, dass dein Wort wahr ist und nicht trügt. Herr, du siehst auch die Verwirrung des Glaubens in unserer Kirche. Du weißt um den vielen Missglauben auch in unserem eigenen Leben. Du kennst die Not in dem Religionsunterricht, auf den Fakultäten der Universitäten, in den Ausbildungsseminaren der Theologen. Gib du ein neues Erkennen und einen festen Glauben an dich und deine Zusagen.